NDR 2 Spezial, das Thema. Wahnsinn oder Methode? Spaltet Trump die USA?
Ja, seit einem Monat ist er jetzt im Amt. Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt und ja, man hat auch den Eindruck, der dünnhäutigste und gereizte. So wie er zum Beispiel die Presse beschimpft, aber auch Gegner angeht. Wie sich das gesellschaftliche Klima in den USA in den vergangenen 4 Wochen verändert hat. Und warum sich jetzt sogar Museumsbesucher umorientieren müssen. Darum geht's jetzt im NDR 2 Spezial mit Dennis Sulzmann. Schönen guten Abend. Demonstrationen in Washington, Demos in New York und Proteste in Los Angeles. Erst am Montag sind wieder tausende US-Amerikaner gegen Donald Trump auf die Straße gegangen. Die Schilder, die sie dabei hochgehalten haben, sind ein Zeichen ihrer Wut gewesen. Widerstand stand da drauf, Amtsenthebung zum Beispiel auch und Trump ist geisteskrank. Nicht wenige in den USA befürchten, dass der neue Präsident die Gesellschaft weiter spaltet.
Der Women's March hat den Anfang gemacht. Gleich am Tag nach Trumps Amtseinführung haben die Proteste gegen den neuen US-Präsidenten mit einem Paukenschlag begonnen. Gut 500.000 Menschen allein vor Trumps Haustür in Washington. Eine von ihnen war Marsha.
I despise Donald Trump and everything he stands for.
Ich verachte Donald Trump und alles, wofür er steht. Er ist nicht qualifiziert, ein psychopathischer Narzisst und ich habe kein anderes Ventil, um meine Abscheu auszudrücken, als hier zu protestieren. Der Protest hat die unterschiedlichsten Formen. Letzte Woche haben Einwanderer einen Tag lang die Arbeit niedergelegt. Sie wollten zeigen, was es heißt, wenn sie nicht mehr da wären. Viele Restaurants hatten geschlossen oder nur ein abgespecktes Angebot. Promis machen ihrem Trump-Protest bei allen möglichen Preisverleihungen Luft, so wie Schauspielerin Meryl Streep. Respektlosigkeit fördert Respektlosigkeit und Gewalt bringt Gewalt hervor. Wenn die Mächtigen ihre Position nutzen, um andere zu mobben, dann verlieren wir alle dabei. Die Kunstszene hat ihr eigenes Ventil für Proteste. So hat beispielsweise das Museum of Modern Art in New York seine Sammlung neu arrangiert. Sie haben Bilder von Picasso oder Matisse ersetzt mit Werken von Künstlern aus den vornehmlich muslimischen Ländern, deren Bürger an der Einreise in die USA gehindert wurden. Der Einreisestopp hat auch Nichtregierungsorganisationen Zulauf gebracht. So hat die Bürgerrechtsorganisation ACLU an einem Wochenende online 24 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Griff ins Portemonnaie ist für viele ein Weg des Trump-Protests, so wie für John aus Connecticut.
Wir müssen uns organisieren und überlegen, wie wir Widerstand leisten können. Ich werde mehr spenden für Organisationen, denen er das Geld streichen will.
That's what I'm gonna do.
Martina Butler, NDR 2 Washington. Seit einem Monat ist Trump jetzt im Amt. Das waren die Gegner, die gerade zu Wort gekommen sind. Aber was sagen seine Anhänger? Halten die noch zu ihm? Gleich hier im NDR 2 Spezial. Der mächtigste Mann der Welt ist nicht gerade der beliebteste. Hier ist das NDR 2 Spezial, gut einen Monat nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Laut Umfragen ist er der unbeliebteste US-Präsident seit Jahrzehnten. Nur 40% der Amerikaner sind mit seiner Arbeit zufrieden, das haben Meinungsforscher herausgefunden. Seine Anhänger scheint das alles nicht zu stören. Die sagen, endlich ist da mal einer, der aufräumt.
Amerika wieder großartig machen. Er ist ja ein Geschäftsmann. Er wird diese ganzen finanziellen Dinge regeln. Das wird ganz toll. Ich freue mich darauf. Ich bleibe positiv.
So sieht das Kate Hopkins aus Atlanta. Auch Randy aus Houston ist immer noch Trump-Fan. Trotz alternativer Fakten, trotz des zurückgetretenen Sicherheitsberaters Michael Flynn, trotz einer exotischen Pressekonferenz des neuen Präsidenten und seiner harschen Kritik an den aus seiner Sicht verlogenen Medien.
Sicherheit vor dem Terrorismus. Der Umstand, dass wir versuchen, die bösen Jungs draußen zu lassen. Wenigstens so lange, bis wir wissen, wer sie sind.
Auch Dennis McCurrigan aus Ohio fürchtet den Terror. Die Grenzen müssen dicht gemacht werden, glaubt er. Und auch der von Bundesgerichten aufgehobene Einreisestopp für Menschen aus 7 vornehmlich muslimischen Ländern war aus seiner Sicht die richtige Maßnahme.
Wir wissen doch, dass Muslime Regierung und Glauben nicht voneinander trennen.
Ihr Glaube, davon ist McCurrigan fest überzeugt, lädt zu Gewalttaten ein. Und dann ist da noch Sandy aus Pennsylvania, die voller Überzeugung Trump gewählt hat. Wenn eine Präsidentschaft nicht ganz reibungslos beginnt, ist das für sie kein Problem.
Klar kann er ein paar Mal stolpern, aber er hat in seinen ersten 2 Wochen mehr für uns getan als Obama in 8 Jahren.
Die Debatte um die Verquickung von Amt und Geschäft, die Russland-Verbindungen der Trump-Kampagne, die Ex-Unternehmer und Generäle, die jetzt Trumps Kabinett dominieren, Solche Fragen gehen an vielen Wählern des 45. Präsidenten völlig vorbei. Sie sehen in ihm einen Macher, der ihr Leben besser machen und dem Land zu neuer Größe verhelfen wird.
Andreas Heuchler, NDR 2 Washington. Ja, ein ganz spezielles Verhältnis hat Trump zu den Medien. Die bezeichnet er schon mal als Fake News. Gleich im NDR 2 Spezial einer der wichtigsten Journalisten im Weißen Haus. Es ist kompliziert, das Verhältnis zwischen Trump und der Presse. Die bezeichnet der US-Präsident schon mal als Fake News. Jeff Mason ist Journalist in Washington. Er berichtet direkt aus dem Weißen Haus und ist dort auch Vorsitzender der Korrespondenten. Wenn der US-Präsident die Journalisten beschimpft und damit auch Sie, wie fühlt sich das an?
Dass er Sachen sagt, wie dass wir die Feinde des Volkes sind, das stimmen wir natürlich nicht zu, finden wir nicht gut. Aber das sind seine Wörter, das sind nicht unsere. Und solche Sachen hat er auch ähnlich gesagt, als er Kandidat war. Jetzt sagt er das als Präsident.
Aber wie sehr tut das denn vielleicht trotzdem weh, wenn Trump den traditionellen Medien jetzt plötzlich vorwirft, Fake News zu produzieren? Also geht das einfach an ihnen vorbei?
Natürlich geht das an uns nicht vorbei. Aber wir müssen uns auf unsere wichtige Rolle in einer Demokratie, wie wir in den USA haben, konzentrieren. Und das machen wir.
Jetzt weiß man, die USA haben schon eine sehr starke Presse, auch sehr unterschiedliche Medien. Ist Trump vielleicht auch eine Chance für die amerikanische Presse, die Arbeit der US-Regierung jetzt noch kritischer zu begleiten und vielleicht noch intensiver zu recherchieren, also besser zu werden?
Ja, besser werden ist immer gut. Es ist unsere Aufgabe, egal wer der Präsident ist, kritische Fragen zu stellen, kritische Reportage und Geschichten zu machen. Klar, es ist unterschiedlich, wenn der Präsident solche Aussagen macht, natürlich. Würde ich nicht machen, wenn ich der Präsident wäre. Das bin ich aber nicht. Das ist er. Und wir arbeiten einfach weiter.
Was glauben Sie denn, wie es weitergeht? Wird das Kriegsbeil zwischen Trump und der Presse irgendwann begraben? Vielleicht auch so aus Ihrer Erfahrung heraus? Unter Obama gab es da vielleicht am Anfang ähnliche Anlaufschwierigkeiten und dann wurde das Verhältnis immer besser?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Sie haben recht, dass wir auch Anlaufprobleme gehabt haben mit Obama. Es kann sein, dass das jetzt ein bisschen tiefer geht mit Trump, mit den Aussagen, die er so häufig jetzt macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er damit aufhören würde.
Sie sehen durch Trump und auch durch seinen Sprecher Sean Spicer, der ja auch ähnliche Unwahrheiten und Übertreibungen schon von sich gegeben hat, Sie sehen dadurch Ihre Arbeit nicht gefährdet.
Gut, ich meine, dass wir jetzt offensichtlich dafür kämpfen müssen, dass das sogenannte First Amendment bleibt, dass wir ein Recht haben, im Weißen Haus zu sein und unsere Fragen zu stellen, das hätte ich wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir das machen müssen. Und ich glaube, das ist klar, dass wir das jetzt machen müssen. Wir haben Arbeit zu tun und das ist genau das, was wir machen.
Ja, aber einfacher wird die auf jeden Fall nicht. Jeff Mason, Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters, hier im NDR 2 Spezial. Donald Trump, ein Meister der Kommunikation. Erst über Twitter, jetzt über Pressekonferenzen und bei Auftritten. Er ist zweifelsohne der Mann der starken Worte und manchmal auch der alternativen Fakten. Wie gut Trump immer mal wieder flunkert, darum geht's jetzt gleich hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Dennis Sulzmann, schönen guten Abend. Donald Trump flunkert. So im Schnitt 4-mal pro Tag. Das will die Washington Post herausgefunden haben. Die haben mal alle Aussagen geprüft und mal nachgezählt. Und seit seinem Amtsantritt soll der US-Präsident 133 Dinge behauptet haben, die falsch oder irreführend waren. Zum Beispiel dieser Zwischenfall in Schweden, der keiner war. Frank Roselieb ist Kommunikationsexperte aus Kiel und er sagt, Trumps Übertreibungen und Unwahrheiten haben System.
Er wendet im Prinzip die Techniken an, die wir aus der psychologischen Kriegsführung kennen. Das erste ist die Vernebelung. Das heißt, ein Teil der Information, die er platziert, die stimmt. Gestern ist vielleicht irgendetwas mit Migranten in Schweden passiert, aber das konkrete Ereignis findet man nicht. Also bleibt man eher ratlos zurück, weiß Trump vielleicht mehr als Google weiß. Das zweite ist die Diffamierung des Gegners. Das heißt, wenn jemand ihn kritisiert, wird er sofort ausfällig, spricht vom sogenannten Richter. Auch da denkt man sich, naja, vielleicht war der Richter in Wirklichkeit auch nicht so gut. Das dritte ist eine sehr hohe Prägnanz. Das heißt, Trump antwortet immer sehr kurz und bündig auf Twitter und muss eben wegen der Kürze keine große Begründung abliefern.
Warum macht er das? Was bezweckt er damit?
Trump versucht so ein bisschen die Machtverhältnisse zwischen Politik und Medien neu zu balancieren. Das Pendel im Wahlkampf und auch danach ist ja sehr zu Ungunsten von Trump ausgeschlagen. Es wurde sehr viel Trump-Bashing betrieben. Auch Themen, die man bei Obama nicht kritisiert hat, wie zum Beispiel die Listen in der Einwanderungspolitik, die gab es auch schon unter Obama, die werden Trump jetzt immer wieder vorgehalten. Und darum spielt Trump jetzt genau in die Gegenrichtung aus. Trump setzt dabei auf zwei Arten der Macht. Er hat einerseits natürlich reale Macht als US-Präsident. Er kann Dekrete erlassen, eine Armee in Gang setzen, kann auch durch die Reihenfolge, wie er Audienzen gewährt, ganz klar machen, wofür er steht. Er hat beispielsweise Theresa May, die britische Regierungschefin, als erste eingeladen und damit klar gemacht, ich stehe auf der Seite der EU-Gegner. Andererseits hat Trump aber auch eine erhebliche kommunikative Macht. Und für seine Anhänger ist es eigentlich relativ egal, ob die Sache jetzt wahr oder falsch ist. Sie glauben ihm das trotzdem. Und damit können die Menschen auch und können solche alternativen Fakten auch eine erhebliche Dynamik entfalten. Überspitzt formuliert könnte Trump also mit seinen alternativen Fakten auch zu zivilem Ungehorsam aufrufen. Und das kann dann sehr schnell sehr gefährlich werden.
Jetzt werfen eben viele Kritiker Trump Hetze vor, aber auf der anderen Seite muss man ja auch diesen Kritikern vorwerfen, gegen Trump zu hetzen, wenn sie beispielsweise sagen, er sei irre oder geistesgestört. Also schaukelt man sich da nicht gegenseitig hoch?
Das hängt von zwei Faktoren ab. Erstens natürlich von der Wortwahl, die man wählt. Sie haben es in Deutschland mitbekommen, dass der damalige Außenminister, heutiger Bundespräsident, Trump als Hassprediger bezeichnet hat, noch im Wahlkampf. Das war natürlich eine Stufe zu viel. Das macht man auch als Außenminister nicht. Auf der anderen Seite gelten natürlich für Politiker, die entsprechend austeilen, auch höhere Maßstäbe. Also wenn Trump selbst auf seine Gegner zugeht und Medien als Fake News Medien bezeichnen, muss eben auch Trump damit leben, härter angefasst zu werden. Also eher ein Aufschaukeln, als dass man da tatsächlich von Hetzen auf der einen oder auf der anderen Seite sprechen kann.
Sagt Frank Roselieb, Kommunikationsexperte aus Kiel. Und gleich hier im NDR2-Spezial. Trump lebt und arbeitet im Weißen Haus, aber hat er dort auch das Sagen? NDR2-Spezial, das Thema Donnerstagabend. Es geht um Donald Trump, ein Mann, der aus dem Amt gejagt wird. Da ist sich zumindest der amerikanische Historiker Alan Lichtman sicher, der glaubt, dass es ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geben wird, weil auch seine Republikaner nicht mehr geschlossen hinter dem Präsidenten stehen. Das ist die eine Sache, die momentan in den USA diskutiert wird. Eine andere Sache, hat Trump überhaupt das Sagen im Weißen Haus? Kritiker behaupten, Donald Trump ist zwar der Präsident, aber wo es lang geht, das bestimmt Stephen Bannon. Der ist Trumps engster Berater, sein Chefstratege, ein ultrarechter Publizist. Über den Kritiker sagen, der Mann will einfach nur spalten und die Ordnung zerstören. Jan Böscher, NDR 2 Washington. Wie viel Einfluss hat denn Stephen Bannon auf Trump und wie tickt der Mann?
Ja, das ist eine der großen Fragen, wie viel Einfluss er wirklich im Weißen Haus hat. Manche haben ja schon Präsident Bannon zum Präsidententag gratuliert und nicht Präsident Trump. Fakt ist, Bannon war sehr erfolgreich für Donald Trump im Wahlkampf und nun gilt er als derjenige, der mit Donald Trump die Fäden zieht. Also zum Beispiel dieser umstrittene Einreisestopp, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, der soll wohl maßgeblich mit aus seiner Feder kommen. Der Mann ist bekannt geworden durch eine Webseite, die er gegründet hat. Breitbart heißt sie und die ist rechtspopulistisch bis rechts außen und gilt so ein bisschen als ein Sammelbecken der neuen Rechten. Also, wenn es sozusagen einen Rechtsaußenflügel im Trump-Team gibt, dann ist das Stephen Bannon.
Zur US-Regierung gehören aber auch Außenminister Tillerson und der neue nationale Sicherheitsberater McMaster, beide ebenfalls stramm konservativ, aber im Vergleich zu Bannon gemäßigt. Werden die sich gegen das harte Duo Trump-Bannon durchsetzen können?
Das ist eine interessante Frage, die wir noch nicht 100% beantworten können, weil die sich ja gerade erst zurechtruckeln in dieser Regierung. Auffällig ist, wir müssen zum Beispiel auch noch die Verteidigungsminister mit dazu nehmen. Verteidigungsminister Mattis ist ein erfahrener General und der hat zum Beispiel Trump schon offen widersprochen, gerade was zum Beispiel das Verhältnis zu Russland angeht oder was die NATO angeht. Da ist Verteidigungsminister Mattis auf jeden Fall jemand, der pro-NATO ist und eher sehr russlandkritisch ist. Und Donald Trump hat gesagt, er ist der Experte, er hat seine Meinung, ich finde das gut. Also, das ist ein Streit am Ende, wo man sehen muss, das Machtzentrum Weißes Haus auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Ministerien. Wir wissen aber aus der Vergangenheit, dass wenn das Weiße Haus seine Meinung hat, dann haben die Ministerien es schwer, diese Meinung noch umzustellen. Also am Ende kommt es darauf an, auf wen Donald Trump hört.
In vielen Dingen bleibt die Trump-Regierung bisher ja höchst unklar. Mal wird die EU kritisiert, dann gelobt. Die NATO wird mal als obsolet bezeichnet, dann plötzlich wieder als wichtig. Ist das ein Zeichen dafür, dass da wirklich Chaos und Uneinigkeit herrschen im Weißen Haus?
Also Donald Trump sagt, es gibt kein Chaos, sondern seine Regierung läuft wie eine wohlgeölte Maschine. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sein Managementstil ist ein bisschen Chaos erzeugen, nämlich verschiedene Zentren haben, die ihn beraten und am Ende der Stärkere gewinnt. Ein ganz großes Problem der Regierung Trump ist zurzeit, dass viele Posten noch nicht besetzt sind. Jeder neue Präsident muss neue Leute holen. Das hat Donald Trump im großen Maße noch nicht getan. Das heißt, die fahren noch gar nicht mit 100% Kraft. Also wir müssen ihnen Zeit geben, sich zurechtzuruckeln, und wir müssen ihnen Zeit geben, dass sie genügend Leute haben. Und dann können wir wirklich sehen, wie die 4 Jahre lang regieren wollen.
Jan Böschel, NDR 2 Washington war das. Und gleich hier im NDR 2 Spezial ein Mann, der sagt, wir Deutsche sollten mal etwas weniger hysterisch sein. Die Deutschen halten nicht so viel vom neuen US-Präsidenten. Im ARD-Deutschland-Trend finden nur 26% gut, dass Donald Trump seine Wahlkampfversprechen jetzt in die Tat umsetzt. 69% sind dagegen. Donald Trump polarisiert. Weltweit. Wie sich das in den USA selbst anfühlt, wo der Widerstand noch größer ist als hier in Deutschland, das ist natürlich aus der Distanz schwer zu beurteilen. Jackson Janes ist Professor an der Johns Hopkins Universität in Washington. Er beschäftigt sich mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Wie ist es denn jetzt bei Ihnen in den USA? Steht das Land kurz vor der kompletten Spaltung, weil Donald Trump regiert?
Ich glaube, momentan ist das nach wie vor Schock. Es sind sehr viele Leute, die für Trump gestimmt haben, 60 Millionen. Es gibt etwas mehr, die da für Hillary gestimmt haben, 63 Millionen. Was interessant natürlich ist, dass viele Leute überhaupt nicht zur Wahl ohne gingen. Also das heißt 45% fast. Und das ist ein Zeichen, inwieweit beide Kandidaten nicht so ganz überzeugend waren.
Wir als Deutsche sind weit weg von den USA, bekommen aber natürlich über die Medien, auch über Twitter, alles mit, was Trump sagt und was er macht. Haben wir da trotzdem einen etwas verzerrten Blick? Also verstehen wir die Amerikaner, verstehen wir vielleicht auch Trump nicht so?
Und Trump, ich stelle immer die Frage, ist Trump ein Symptom oder ist er Ursache? Und ich glaube, er ist mehr ein Symptom. Ein Symptom für viele Leute, die sogenannte Verdrossenheit empfinden hier, dass sehr viel über viele Köpfe hinweg läuft oder so die Wahrnehmung. Insofern musste man einigermaßen anfangen zu fragen, wieso ist er gewählt worden? Das sind grundsätzliche Fragen, die jetzt mal zu stellen sind. Ich würde das insofern raten, diese Auseinandersetzung wahrzunehmen, nicht euch so hypnotisieren lassen von einer Person, sondern zu gucken auf ihn als ein Symptom für eine etwas größere Auseinandersetzung, die übrigens nicht seit Trump gewählt worden ist, läuft.
Sind wir Deutsche da vielleicht einfach etwas zu hysterisch, was Trump betrifft?
Ich glaube, ein Hauch ja. Ich meine, es gibt ja natürlich dann Grund zu Sorgen. Wir teilen das in Amerika. Da gibt es dann Millionen Amerikaner, die just an dem Tag unmittelbar nach seiner Vereidigung auf die Straßen gingen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite einfach davon auszugehen, dass die Gesellschaft zusammenbricht, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert, dass Amerika sozusagen verloren ist, das finde ich natürlich etwas überzogen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Auseinandersetzung ist eine wahre Auseinandersetzung zwischen Teilen von Amerika, die nicht die anderen Teile verstehen.
Jetzt gibt es in Europa auch extreme Positionen. Front National in Frankreich, etwas Ähnliches in den Niederlanden, in Deutschland die AfD. Wir beschäftigen uns jetzt intensiv mit Trump. Sollten wir uns lieber mit Europa, mit Deutschland beschäftigen, weil wir eventuell auch bald diese Politik haben könnten?
Ich glaube, das ist dann was Wichtiges, dass wir gemeinsam an die Wurzeln von diesen Entwicklungen herangehen. Europa ist noch nie so positiv aufgestellt wie jetzt. Aber trotzdem, da sind Leute, die dann irgendwie nicht mitgekommen sind. Und das ist genauso wie bei uns.
Also so etwas wie Trump und wie die Trumpsche Politik ist auch in Europa möglich. Jackson Janes war das von der Johns Hopkins Universität in Washington im NDR 2 Spezial. Donald Trump seit einem Monat als US-Präsident im Amt. Das war das NDR 2 Spezial mit Dennis Sulzmann heute Abend. Schönen Abend Ihnen noch.
NDR 2 Spezial, das Thema. Wahnsinn oder Methode? Spaltet Trump die USA?